Wenn von der Wormatia die Rede ist, dann denken die meisten an die erste Mannschaft, an glorreiche Zeiten in der zweiten Bundesliga, an Aufstiege und Dramen in Liga und Pokal. Doch Wormatia ist weit mehr als die erste Mannschaft. Es gibt Frauenteams, Jugend- und Inklusionsmannschaften und natürlich die legendäre zweite Mannschaft. Genau darum geht es heute, 1908, der Wormatia-Podcast. Für viele ist Wormatia 2 bis heute noch die 1B. Für Generationen von Fußballern weit mehr als nur eine Reserve. Hier sammeln junge Talente erste Spielpraxis. Routiniers geben ihre Erfahrung weiter. Und verletzte Spieler finden zurück in den Rhythmus. Anders formuliert, die 1B schon immer ein wichtiger Baustein unseres Vereins. Sportlich, aber auch menschlich. Sie steckt voller Geschichten, legendäre Typen, kuriose Spiele, unvergessene Auswärtsfahrten. Gut, dass wir einen Fachmann für die 1B heute bei uns haben. Wir freuen uns über Gerd Bickel. Hallo Gerd.
Hallo in die Runde.
Außerdem am Mikro Vorstandsmitglied Christian Bub. Hallo Christian.
Hi.
Und natürlich am Mikro, ihr wisst es, unser Fanboss Kevin Edling. Kevin, wo erreiche ich dich heute?
Hallo Markus, aus meiner Kemenate.
Ja, sehr gut. Ja, wir freuen uns auf diese Folge. Vor allem deshalb, Gerd, weil du kurz nach Start unseres Wormatia-Podcasts schon auf uns zugekommen warst mit der Idee, eine Podcast-Folge zur zweiten Mannschaft zu machen. Heute ist es soweit. Wie glücklich macht dich das?
Was heißt glücklich? Du hast ja schon mal kurz angeteasert, dass wir uns relativ kurz nach Start da gesehen haben. Und ich dachte, die 1B, wie sie damals genannt wurde und gegründet wurde, hat nach dem Neustart einen guten Grundstein gelegt für das, was wir heute haben im Nachwuchsbereich. Und darüber können wir ruhig mal ein bisschen noch erzählen für die jüngeren Fußballfans, die heute im Stadion sind.
Oh, und für die Älteren auch.
Und auch für die Älteren, ja.
Christian, um historisch da korrekt zu sein, welche Geschichte hat die zweite Mannschaft? Da gab es ja auch Unterbrechungen.
Ja, also ich sag mal, eine zweite Mannschaft in dem Sinne gibt es eigentlich schon immer. Ne? Ganz früher hieß es dann auch mal Reservemannschaft. Und ich sag mal, so die richtige zweite Mannschaft, die dann ganz früh auch Amateure hieß, gibt es seit 1952, 53 durchgängig bis zur Saison 92, 93. Das war die Saison, wo es uns finanziell wirklich überhaupt nicht gut ging. Und wurde viel aus der Jugend dann in die erste Mannschaft hochgezogen, weil es günstiger war natürlich. Hatte dann allerdings zur Folge, dass irgendwann im April 93 die 1B noch 6 Spieler hatte im Prinzip, bei einem Spiel nicht antreten können, hat dann gemerkt, okay, es wird nicht besser, und dann haben sie abgemeldet im April 93 und dann hat diese lange Geschichte erstmal geendet und erst 1997, 98 ging es dann wieder weiter mit der 1B der heutigen U21.
Ja, darüber wollen wir schwerpunktmäßig reden in der Vorbereitung. Du hast netterweise, Christian, auch noch etwas rumgeschickt. Und da habe ich gelesen, fast typisch Wormatia, Kevin, vielleicht hast du es auch gesehen, pünktlich zum Start der Saison 96-97 will der VfR wieder eine zweite Mannschaft ins Rennen schicken. Da sich bis zum Stichtag 26. Juni aber nicht genug Spieler einfinden, wird die Neugründung der Wormatia Worms 1B um ein Jahr verschoben.
Ich verstehe gar nicht, warum das typisch Wormatia sein soll. Das musst du jetzt vielleicht gleich noch mal ein bisschen erklären. Aber gut, so ein Saisonstart kommt immer überraschend. Der ist ja selten im August, ja. Sind wir halt ein Jahr später mit einer 1B an den Start gegangen.
Ja. Ja, und darüber wollen wir reden. Gerd, nimm uns mal mit. Wie kam es damals dazu? Wer war beteiligt? Was waren die wichtigsten Wegmarken?
Ich muss tatsächlich sagen, dass im Gründungsjahr 97, 98 oder beim Restart war ich noch gar nicht mit dabei. Ich habe das nur so ein bisschen ein Stück weit von der anderen Seite des Frimparks aus Hochheim so mitverfolgt, dass da eine Truppe sich neu formiert hat. Es hieß, in der Chaka-Bar wurde da eine neue Mannschaft gegründet. Und ich bin tatsächlich dann im Jahr 98, zur Saison 98, 99, dann erst dazugekommen und kann da dann etwas mehr dazu sagen, was dann ab dem Jahr passiert ist oder wie es auch dazu gekommen ist. Ja.
Also die Wormatia hat mit der neu gegründeten zweiten Mannschaft ganz unten angefangen. Wir wissen, Kevin, es gibt auch Gegenbeispiele. Die Frankfurter Eintracht hat vor wenigen Jahren die zweite Mannschaft wieder ins Leben gerufen und dann das Spielrecht auf anderem Wege doch recht hoch sich da erkauft oder ermöglicht, wie man es auch formulieren will.
Ja, mit Geld ist alles möglich. Das war ja, glaube ich, damals mit RB Leipzig ähnlich, die sich da irgendwo ein Spielrecht gekauft haben von Marc Ranstedt oder so irgendwas habe ich da im Kopf. Und so war es ja bei Frankfurt, wie du richtigerweise sagst, auch. Über die finanziellen Mittel verfügt die Wormatia natürlich nicht. Schade, sonst könnten wir uns vielleicht auch irgendwie schon in die Verbandsliga hieven. Aber auf der anderen Seite, ja, finde ich das auch nicht mehr als richtig, dass man als neu gegründete Mannschaft, Verein, wie auch immer, auch da anfängt, wo alle anderen auch anfangen. Nämlich irgendwo in der Kreisklasse, ja.
Ja, das ist eigentlich nur richtig so, dass man sich auch dort im sportlichen Wettbewerb stellen muss. Christian, welche Erinnerungen hast du an diese Zeit Ende der 90er?
Konnte mich erinnern, es war für mich natürlich auch sehr interessant, dann als Archivar, dass man sozusagen eine Mannschaft von Anfang an in Anführungszeichen begleiten kann, statistisch dann auch. Und deswegen hat mich natürlich sehr interessiert, was da so gelaufen ist. Ich habe jetzt gerade mal geguckt, die erste Saison 97, 98, wer da so gespielt hat, habe jetzt gesehen, Michael Kraus, der von der Regionalligamannschaft auch mal der Betreuer gewesen ist später. Raffaele Moretti, ich glaube, es war der Vater von Spieler Mimmo Moretti damals. Vor allem ein Name, der bestimmt schon ganz heiß drauf gewartet hat, wann er jetzt hier in dieser Folge das erste Mal fällt. Der Karl-Heinz Mecke-Schneider, sehr lange Betreuer der 1B und zu meiner Überraschung, das hatte ich ganz vergessen, man sieht ihn schön auf dem Mannschaftsfoto als Spieler, 97, 98, ganz stolz. Und ja, Mannschaft, erste Saison in der Wormser Kreisklasse, Vorletzter geworden, vor den Fußballturnern. Ja, das war die allererste Saison. Erstes Spiel, Auswärtsniederlage 0-5 beim TuS Hessloch. Und dann erster Heimsieg 6-2 gegen den TuS Wachenheim. Ja, und es gab auch, ja, wenn ich hier so gucke, so gegen Saisonende hin ist auch mal ein bisschen deutlich geworden. Wir haben da 0-12 gegen TuS Monsernheim und dann 0-11 gegen Türkgücü Wams.
Ja gut, zweistellige Ergebnisse, also das kann passieren. Na, Kevin, das kommt überall vor, auch in anderen Vereinen. Da will man sich auch gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen, darüber zu urteilen. Gerd, wie war die Phase für dich damals, als du dann dazugestoßen warst? Welchen Geist hast du da erlebt?
Sag mal, ich bin eher zufällig dazugekommen. Ich habe ja, wie gesagt, damals noch in Hochheim gespielt und bin dann von Kumpels gefragt worden, ob ich nicht Bock hätte, mit nach Klausen zu fahren. Da wäre ein entscheidendes Spiel für die Wormatia und da kommen viel Zuschauer, da ist bestimmt geile Stimmung. Ja, und da sind wir da hingefahren und haben das Spiel, ich glaube, Christian, korrigiere mich, 6-0 haben wir das, glaube ich, gewonnen. Und sind dann von der Verbandsliga wieder in die Oberliga aufgestiegen. Und ich habe dann irgendwann im Lauf des Abends beim Dieter Muth, der sich damals sehr um die Wiederaufnahme des Spielbetriebs der Wormatia 1B gekümmert hat, auf einem Bierdeckel unterschrieben, dass ich dann eben auch von Hochheim dann zur Wormatia 1B in die C-Klasse wechsle. Und mit mir sind noch 6 oder 7 andere Spieler von Hochheim, inklusive Trainer Jürgen Jäger, der ja auch eine lange und bewegte Vergangenheit bei der Wormatia, speziell in der zweiten, bei den Amateuren hatte, sind wir da gewechselt und haben dann zur Saison 98-99 eine ziemlich coole Truppe am Start gehabt.
Aber dieses berühmte Klausenspiel, Christian, da gibt es ja auch eine besondere Geschichte, die mit der 1B zusammenhängt. Kannst du sie uns näher bringen?
Ja, wie ich jetzt gehört habe, wurde das sehr geschickt genutzt, um Spieler anzuwerben. Aber es war tatsächlich damals so, die 1B hätte eigentlich zeitgleich natürlich selbst ein Spiel gehabt bei der TSG Bechtheim. Man hat's geschwänzt, ist geschlossen, mit nach Klausen gefahren und hat dann der ersten Mannschaft beim Aufstieg zugeschaut. Und das ist auch etwas, einer meiner ersten 1B-Erinnerungen, dass man das Spiel geschwänzt hat und ist gemeinsam mit den Fans nach Klausen.
Gut, also die Niederlage, was wird es dann? 0-2 gewertet für den Gegner?
Ja, 0-2. Es hatte keinerlei Auswirkungen mehr. Ja.
Kevin, das war noch so ein bisschen vor unserer Zeit oder der bewussten Wormatia-Wahrnehmung. Aber das auch so zu hören, das kann man sich richtig gut vorstellen, oder?
Ja, das spricht definitiv für die damalige 1B, würde ich behaupten, ja.
Wie war die Vorbereitung mit der 1B in der Kreisklasse damals?
Also da wir einen überwiegenden Stamm hatten von Spielern aus von TuS Hochheim aus A-Klasse und Bezirksliga-Zeiten und einen sehr ambitionierten Trainer, war das keine Kneipenmannschaft-Vorbereitung. Wir haben einige Runden im Friedenpark gedreht. War immer noch besser als auf dem Hartplatz im Staub rumzuwetzen. Ja. Aber der Jürgen hat uns da schon anständig laufen lassen.
Erfahrene Kräfte dabei, ein paar Jüngere. Wie sah es mit dem Nachwuchs aus? Kamen da Jüngere dazu?
Ja, es kamen zwei, drei junge Spieler dazu, vor allem dann im Laufe der ersten Saison. Auch in der Winterpause kann ich mich daran erinnern, dass der ein oder andere dazu gestoßen ist. Es war eine sehr illustre Truppe. Wir hatten auch Studenten von der FH. Wir hatten Fitnesstrainer aus dem benachbarten Fitnessstudio, die da zu uns gestoßen sind, die auch mit ihren Beitrag geleistet haben für den sportlichen Erfolg. Oder auch einer meiner Lieblingsspieler von damals, der El Hadji Diouf, glaube ich, Spitzname Ass, unsere schwarze Perle im Sturm. Das war ein absoluter Sonnenschein. Der hat immer gelacht und war eine absolute Bereicherung fürs Team. War eine sehr bunte Truppe, ich sag mal so zwischen 18 und 35.
Wie sind die Gegner denn euch begegnet? Weil die wussten ja auch, da kommt der ruhmreiche VfR mit einer neu gegründeten zweiten Mannschaft. Waren die ehrfurchtsvoll? Waren die frech? Wie war es auf dem Platz?
Naja, es ist im Prinzip das passiert, was mir dann die nächsten Jahre in der 1B-Zeit und auch später in der RH-Zeit passiert ist. Wenn du mit dem Wormatia-Trikot auf den Platz kommst, ist der Gegner immer doppelt motiviert. Versucht immer zwei Schritte schneller zu sein, auch wenn es nicht immer klappt. Und dann gibt es halt auch manchmal einen Treffer, der nicht unbedingt dem Ball gewidmet ist. Aber im Großen und Ganzen war das immer sehr fair. Mit ein paar Ausnahmen, aber das kennt, glaube ich, jeder Fußballer. Wenn es mal in einem Derby anständig zur Sache geht, da fetzt auch mal auf dem Platz. Das Wichtigste war dann immer, dass man danach das obligatorische Ureich zusammen an der Theke getrunken hat und sich dann wieder verstanden hat.
Ja, die zweite Mannschaft, Christian, hat sich ja wieder gegründet zu einer Zeit, die sehr schwierig war für die Wormatia. Inwiefern hat auch die Mannschaft dazu beigetragen, dass insgesamt der Verein auch wieder auf die Beine kam? Kann man das rückblickend auch bewerten, dass das ein wichtiger Faktor war?
Zu dem Zeitpunkt, als sie wieder gegründet wurde, ging es dem Verein ja eigentlich schon wieder besser. Das war ja dann die Aufstiegssaison, wo dann auch endlich mal wieder ein bisschen Geld da war, um eine Mannschaft aufzubauen. Und ja, das dürfte auch mit ein Grund gewesen sein, warum es die zweite Mannschaft dann überhaupt erst wieder gegeben hat. Eben, dass man sich auch um den Nachwuchs, in Anführungszeichen, dann auch mal wieder etwas mehr kümmern kann, wenn es bei der ersten Mannschaft jetzt wieder funktioniert und man nicht in akuten Existenznöten ist. Ja, es war natürlich nie so richtig rosig. Ich habe es ja immer gesagt, in der Winterpause war immer das große Thema, können wir uns die Rückrunde noch leisten? Und ich glaube, damals war einfach so das Gefühl, die Wormatia braucht einfach eine zweite Mannschaft. Das gehört einfach dazu. Das muss der Anspruch sein, wenn man der erste Verein im Ort sein will, sozusagen. Dann gehört einfach eine zweite Mannschaft dazu. Und ich glaube, es kam auch daher diese wiedergewonnene Stellung in der Stadt, die man damals sich wieder erobert hatte, dass es auch auf dieser Ebene wieder vorangeht.
Kevin, du hast ja auch eine Hochheimer Fußballvergangenheit. Stand es mal im Raum, dann zur Wormatia zu wechseln?
Ich hatte mit meinem Talent schon genug zu kämpfen, um in der C-Jugend überhaupt in Hochheim zu spielen. Von daher stand das nie im Raum, wobei ich sagen muss, als ich Fußball gespielt habe zur Jugend, waren tatsächlich eigentlich eher Horchheim und Neuhausen die führenden Vereine im Jugendfußball. Da hat sich das langsam erst wieder so entwickelt, dass die Wormatia da quasi aufgeschlossen hat, beziehungsweise die überholt hat.
Es war, glaube ich, als wir 98 angefangen haben, gab es lediglich eine A-Jugend und eine C-Jugend im Jugendbereich bei der Wormatia. Und das hat sich dann erst die 10 Jahre danach wieder entwickelt, dass da die Lücke geschlossen wurde. Jeder Altersbereich besetzt war. Das war dann gerade wieder so in der Mache quasi.
Gerd, was war das für eine Zeit? Amateurfußball Ende der 90er, da gab es in Worms noch wesentlich mehr Hartplätze. Es gab viele Mannschaften, da haben ja teilweise in einigen Klassen alle Jungs Fußball gespielt. Also das ist jetzt schon eine Weile her und man merkt, dass es eine Weile her ist. Was war das für eine Phase damals?
Also der Amateurfußball in den 90ern ist relativ einfach zu beschreiben. Hartplatz und Libero. Ja, also es ist nicht mehr vergleichbar mit dem, was heute gespielt wird. Wir hatten da noch keine Viererkette. Ja, und wir haben auf vielen Hartplätzen gespielt. Im Mainzer Raum gab es die ersten Kunstrasenplätze. Ich erinnere mich da so an so einen ganz dünnen Nadelfilz in Mainz-Finden und bei 1817. Aber im Kreis Worms. Wir haben fast ausschließlich auf Hartplätzen gespielt oder eben auf Naturrasenplätzen, die auch immer so ein bisschen der Gevatter Zufall mitgespielt hat, wenn ein Ball aufgesprungen ist.
Wenn du auch beschreibst, dass ihr noch gemeinsam euer Bier getrunken habt, wie war die Gemeinschaft damals? Was waren Rituale? Wie habt ihr den Fußball gelebt über die 90 Minuten hinaus?
Was man, glaube ich, heute einen Großteil nicht mehr so findet, oder ich habe es zumindest zum Schluss der 1B-Zeit nicht mehr so wahrgenommen, ist die Gemeinschaft, die du gerade ansprichst. Es war sonntags, wenn du nach einem Ritual fragst, wenn wir sonntags gespielt haben, dann ist man danach mit der Mannschaft nochmal geschlossen ins Vereinsheim gegangen und hat dann dort 18 Uhr offene Kanal Worms Fußballsendung drauf zugefiebert, um dann ein paar wackelige Videoaufnahmen zu sehen, vielleicht mit großem Glück auch mal vom eigenen Spiel, um dann im Anschluss den Ergebnisdienst hemdsärmelig auf großen Tafeln dran getackert und dran geklebt. Und dann ist man irgendwann so um 7:30 war dann der Sonntag fertig. Und da ist man dann nach Hause.
Meine mich auch zu erinnern, auch von unseren Vätern und von den Erzählungen, oft waren die Wirtschafte, die Restaurants auch noch lange verpachtet und manchmal in Vereinshand, manchmal kam dann externer Pächter, aber da war auch dahingehend viel los. Ist das eine richtige Erinnerung?
Das ist definitiv so, ja. Es war damals glaube ich, der Herr Weisgerber, der die Kneipe anfänglich gemacht hat. Und da war immer richtig viel los, auch nach den Spielen von der ersten Mannschaft. Aber das kennt ihr ja auch noch oder auch schon im Nachgang dann bei den Betreibern der Vereinsgaststätten. Die kleine Kneipe.
Jetzt gibt es so die ein oder anderen Anekdoten, Christian, die ich auch in der Vorbereitung gelesen habe. Zum einen, es gab offenbar mal ein Pokalspiel Wormatia gegen Wormatia. Was kannst du dazu sagen?
Ja, also das war noch zu einer Zeit. Heute ist es ja so, dass am Südwestpokal nur noch eine Mannschaft pro Verein teilnehmen kann. Früher war das nicht so. Da war die erste und die zweite Mannschaft, haben da gleichzeitig teilnehmen können. Ja, und das Los war dann halt auf ein internes Duell Wormatia gegen Wormatia gefallen. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich da gewesen wäre damals vor Ort. Und klar, Wormatia hat gewonnen und war in der nächsten Runde.
Welche?
die erste natürlich, ja.
Wie hast du dieses Spiel denn im Archiv ordentlich untergebracht? Das bringt doch die Datenbank an ihre Grenzen wahrscheinlich.
Na, das ist kein Problem. Das ist als Spiel in zwei Datenbanken, einmal für die erste, einmal für die zweite Mannschaft. Aber es ist ganz witzig, ja.
Wird in absehbarer Zeit auch nicht mehr passieren, außer die Regularien werden noch geändert. Dann habe ich was gelesen von einem finnischen Studenten.
Ville Wachler.
Ja, was hat es damit auf sich?
Ville Wachler, ja. Also es war, ich hatte es ja vorhin gesagt, dass auch der ein oder andere Student von der Fachhochschule Worms vorbeigekommen ist und hat gefragt, ob er ein bisschen mitspielen kann. Das war in den meisten Fällen, haben wir die Leute dann wieder aussortiert. Aber als dann dieser große Finne da kam, haben wir gedacht, oh, der kann ja richtig gut kicken und haben den mitspielen lassen. Und dann hat er tatsächlich auch 5, 6 Spiele. Wir haben dann einen Pass beantragt und er hat dann 5, 6 Spiele mitgemacht, hat 13, 14 Tore geschossen und ist dann auch in die erste Mannschaft hochgezogen worden und hat Christian, ich glaube, in einem Pokal-Halbfinale auch das entscheidende Tor gemacht
Richtig, genau.
und hat die Wormatia ins Südwestpokalfinale geschossen oder geköpft.
Das war Pokal-Halbfinale beim FV Ruckenhausen, eingewechselt worden für Mimmo Moretti und in der zweiten Minute der Nachspielzeit hat er den Siegtreffer geköpft und die Wormatia ins Finale.
Und dann hat er irgendwann sein Auslandssemester beendet oder wie ging es weiter, Gerd?
Ja, er hatte sein Semester beendet. Wir haben ihn gebührend verabschiedet, damals im Vereinsheim. Da hat er uns dann auch offenbart, dass er eigentlich ein Eishockeytorwart ist und gar kein Fußballspieler. Und das hat das Ganze natürlich nochmal ein Stück weit getoppt, ja.
Ich habe mich immer gefragt, ob das ein Spaß gewesen ist, weil ich habe das ja damals auch mitbekommen, dass es hieß, ah, der ist eigentlich Eishockey-Torwart und habe es damals natürlich auch sofort geglaubt und dann im Laufe der Jahre habe ich dann gedacht, stimmt das eigentlich oder hat man das damals nur zum Spaß gesagt, weil die Finne halt eigentlich Eishockey spielen und der ist ein Eishockey-Torwart. Aber gut, wenn er es selber gesagt hat und es jetzt nicht im Spaß gesagt hat, dann war es wohl so.
Ja, also überprüft haben wir es nie. Aber ich habe tatsächlich heute immer mal wieder Kontakt mit ihm über die sozialen Medien. Er ist manchmal in Frankfurt, da meldet er sich auch mal und ja.
Das sind natürlich überragende Geschichten, Kevin. Du hast eben auch gelacht. Bei der Wormatia ist einfach alles möglich.
Ja, ich schreibe fleißig mit, was wir für den nächsten Pokalerfolg brauchen. Ich bin jetzt schon erste Runde hausinternes Duell gegen die zweite Mannschaft. Und finnischer Eishockey-Torwart für den Sturm. Also sind schon ein paar Ableitungen dabei, ja.
Gerd, du hast berichtet von den vielen Hartplätzen in der Region. Welche Gegner waren da am unangenehmsten? Gegen wen habt ihr einfach nicht gern gespielt?
Im ersten Jahr war es so, dass wir uns mit Neuhausen 2 dann ein Kopf-an-Kopf-Duell geliefert haben. Und ja, die waren halt einfach unangenehm zu bespielen. Und die haben es am Ende des Tages sind die auch Meister geworden und wir sind aber in der glücklichen Lage gewesen, dass der Zweite in der Saison auch aufgestiegen ist. Und ja, in den Folgejahren hat man natürlich immer noch mit Neuhausen so ein bisschen die Klingen gekreuzt, aber dann auch in den Folgejahren die klassischen Duelle gegen Herrnsheim oder auch gegen die Nibelungen. Und Horsheim, das waren immer sehr, sehr ambitionierte Modelle, wo es auch immer emotional auf dem Platz zuging. Aber wie vorhin schon gesagt, nach dem Spiel hat man immer zusammengestanden und noch was getrunken.
Jetzt kommt es immer wieder vor, nicht nur bei der Wormatia, sondern überall im Fußball, dass mitunter Spieler der ersten in der zweiten aushelfen. Das wird immer wieder auch kritisiert. Kevin, ich kann mich erinnern, wir hatten mal gegen Wien Wiesbaden gespielt, die, glaube ich, 5, 6 aus der ersten Mannschaft nach unten beordert hatten. Aber wir haben trotzdem gewonnen damals.
Ich glaube, das reicht sogar fast nicht. Ich glaube, das war in der Zeit, wo der Marcel Ziemer dort auch gespielt hat. Und ich glaube, die konnten durch irgendwie einen Kniff, weil das mit Vertragsamateur und irgendwie durften die relativ viele Spieler, weil die haben zu dem Zeitpunkt, glaube ich, Drittliga gespielt und da gab es keine Beschränkungen irgendwie wechselseitig. Und wir standen, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, beide im Abstiegskampf. Und die haben da, glaube ich, im direkten Duell damals gefühlt die halbe erste Mannschaft spielen lassen. Wie du richtigerweise sagst, Karma war uns in dem Fall wohlgesonnen und wir hatten gewonnen. Ja, grundsätzlich, also ich bin kein Freund davon. Wenn man jetzt auch grad sieht, jetzt Lauter, nachdem die aufgestiegen sind, was die da verpflichten und so weiter, das ist immer Wettbewerbsverzerrung, ne? Und das ist es natürlich, wenn die erste in der zweiten Liga spielt und die zweite in der Regionalliga, genauso wie wenn wir in der Oberliga spielen und die zweite in der Landesliga. Das hat immer ein Geschmäckle. Ich finde, das sollte man auch nicht überziehen und überstrecken, sondern so eine zweite Mannschaft sollte, ich sag mal, nach heutiger Regelung und Empfinden wirklich auch als Schnittstelle und Übergangslösung für eigene Talente dienen. Meinetwegen auch wirklich gestützt von einem erfahrenen Korsett, aber das sollte man, wie gesagt, nicht auf die Spitze treiben. Ne? Also das sollte man schon auch fair sein.
Also zur Wahrheit gehört auch, dass natürlich auch bei der Wormatia es schon diese Fälle gab. Nichtsdestotrotz, Christian, ich habe den Eindruck, übertrieben hat man es da in der Vergangenheit nicht.
Nee, in der jüngeren Vergangenheit gab es da wenig, sag ich mal. Wir hatten ja später raus, als wir dreimal in Folge Vizemeister geworden sind und die Aufstiegsrelegation hatten, gab es ja einmal das Problem, dass wir dann leider einen Spieler eingesetzt hatten, der nicht mehr spielberechtigt war, ne, weil er dann, ich glaube, der Stichtag vom Geburtstag war irgendwie war zu spät. Genau, Steffen Straub war es, genau.
Steffen Straub.
Ja. Der war nicht spielberechtigt. Es war gegen die TuS Rüssingen, da hatten wir 3-1 gewonnen eigentlich. Steffen Straub 2 Tore gemacht, ein Elfmeter, ein Freistoß. Und hinterher hat man dann gemerkt, ups, der war gar nicht spielberechtigt, wurde das Spiel für die Gegner gewertet und ja, das war's dann leider. Ansonsten hätte es nochmal ein drittes Aufstiegsspiel entscheidendes gegeben, aber so war es dann vorbei. Und ich kann mich noch an eins erinnern, aber ich habe es jetzt im Archiv gar nicht mehr gefunden. Ich meine, war das gegen Wöllstein oder in Wöllstein oder irgendwie sowas?
Das war in Wöllstein, Christian, ja.
Ja, aber ich wusste nicht, ging es um den Aufstieg? Ja, muss eigentlich, oder?
Ja, das war 2-3 Spieltage vor Schluss. Ich glaube, Wöllstein war, glaube ich, ein Punkt vor uns. Und wir sind damals mit 7 Oberligaspielern angereist und Wöllstein hat das gemacht, was jede Mannschaft dann macht. Die gehen vom Rasenplatz auf den Hartplatz. Sagen wir so, wir haben das Spiel mit 7 Spielern beendet.
Ja, ich erinnere mich, ich war dort zwar 2004, ja.
Und hatten verloren.
Und hatten verloren, 2-1. Es gab Gelb-Rot für Nils Margin, für Mario Gritsitsch, dann noch Rot für Marcel Gebhardt und Björn Mier. Also ja, 4 Platzverweise und ja.
Aber Christian, das hattest du jetzt nicht alles im Kopf, oder?
Nee, ich habe es jetzt gerade nochmal aufgemacht und geguckt. Also, dass es mehrere Platzverweise waren, wusste ich auswendig noch, ja. Und dass man verloren hat natürlich auch, dass es vom Hartplatz war. Ja, ich kann mich noch gut erinnern, wie wir hingelaufen sind auf der Platz. Und ja, ich glaube auch der ein oder andere aus der 1B war nicht so begeistert dann hinterher, dass man es hat versucht zu erzwingen. Ja, ich glaube, der Peter Muth war, glaube ich, ein bisschen böse damals, ja. Glaube ich, ja.
Ja, kann man natürlich auch verstehen, wenn man die ganze Saison Spieler der zweiten Mannschaft ist und dann nimmt ein anderer den Platz weg. Gerd, wie hast du das damals erlebt? Warst du Betroffener? Wie haben das die Mitspieler aufgefasst?
Gut, also es war so, dass ab dem Moment, wo wir von der B-Klasse in die A-Klasse aufgestiegen sind, es gab vorher immer schon wieder Spieler, die von der ersten Mannschaft mal runtergeschickt wurden zur 1B. Die meisten hatten zu keine Lust zu dem Zeitpunkt in der B-Klasse auf dem Hartplatz rumzulaufen. Aber dann ab der A-Klasse waren dann auch, also eben genannt, Mir, Gebhardt, war dann auch Jones, Jenner, der Markus Köhler. Vorneweg vorher noch der Kai Bückermann, mit dem wir auch in der B-Klasse Meister geworden sind. Wir waren eine coole Truppe und es hat denen auch immer mehr Spaß gemacht, speziell so die Wormser Bube, sage ich jetzt mal. Ja. Es war für die Spieler in der 1B, solange da immer nur 2 oder mal 3 runtergekommen sind, war es noch verschmerzbar gewesen. Aber als wir dann so Spiele hatten, wo es dann eben mal, es war eher die Ausnahme mit 5 oder 7 unterstützt wurden und du dann draußen an der Barriere gestanden hast, und hast dann gesehen, wie das Spiel entgleitet. Es ist müßig zu sagen, dass es dann nur mit 1B-Spielern, dass man das Spiel gewonnen hätte. Das wäre jetzt Quatsch. Die Jungs, die da damals gespielt haben, die haben auch alles gegeben. Und im Endeffekt So wie du es gesagt hast, Markus, es ist dann, wenn du es die ganze Saison trainierst, spielst und dann kommen von oben fünf runter rotiert und du sitzt dann auf der Bank oder bist dann gar nicht im Kader und willst Fußball spielen, bist du natürlich nicht begeistert. Ganz normal. Wenn man da nicht enttäuscht wäre, dann hat man auch in der Mannschaft nichts zu suchen.
Genau, den Ehrgeiz muss man ja haben, dann auch immer spielen zu wollen.
Eins noch, ich habe gerade gesehen, auch ganz witzig, gleiche Saison, also dann ist er dann Vizemeister geworden, hat Relegation gespielt und zwar gegen die 1B von der Spielvereinigung Ingelheim. Und da war es dann so, vier Oberligaspieler gegen sieben Oberligaspieler, weil die Ingelheimer haben natürlich genau das Gleiche gemacht. Und den schönen Satz im Archiv, darunter auch Goalgetter Aydin Ay, der allerdings von der sicheren Deckung des VfR um Libero Jan Donner lange Zeit gut beschattet wurde.
Also was der Christian hier auspackt, Kevin.
Ja, das müssen wir dann vielleicht rausschneiden. Nee, Quatsch. Nee, es ist natürlich, es sind interessante Anekdoten, ne? Wenn man da Namen hört wie Margin Gebhardt und so weiter. Und gerade Marcel Gebhardt, der ist ja fußballerisch in jungen Jahren auch ein bisschen rumgekommen, auch auf höherem Niveau. Und das sind dann natürlich schon interessante Anekdoten, dass er dann zwischendurch auch mal behilfsweise in der B-Klasse auf Asche gekickt hat, ne? Also ich versuche das immer so auf die heutige Zeit zu adaptieren. Ob der ein oder andere aus dem aktuellen Oberligakader heute in der B-Klasse auf Asche aushelfen würde. Ich glaube, ich hätte da so meine leichten Zweifel, ja.
Verändert sich alles, der Fußball verändert sich mitunter auch die Bezeichnungen der Ligen. Also aus der C-Klasse wurde irgendwann die Kreisklasse und dann wieder die C-Klasse. Gerd, und irgendwann war auch der Begriff 1B hinfällig. Ich glaube, Saison 05, 06 ungefähr. Wie hast du das erlebt und wie findest du den neuen Begriff?
Naja, es ist ja jetzt von 1B über Wormatia 2 zu U23 und jetzt glaube ich aktuell U21. Wir waren immer die 1B und wir werden immer die 1B bleiben. Wir haben auch immer gesungen, dass wir die Amateure im Verein sind. Das haben wir einfach adaptiert von früher. Im Endeffekt ist es egal. Ja, es ist damals waren wir eine Freizeitmannschaft mit gesundem Ehrgeiz. Und das hat sich im Laufe der Jahre hin entwickelt zu einer Ausbildungsmannschaft und ja auch zum Erholen oder Wiedereingliedern von verletzten Spielern aus der ersten Mannschaft. Und wie das Kind am Ende des Tages heißt, ist ja auch egal. Wichtig ist, dass die Spieler, die für die Wormatia auf den Platz gehen und den Drachen auf der Brust haben, dass die alles geben. Ja, und dann ist es egal, ob das die 1B, die Amateure, die U21 oder wie es auch immer heißt, dann ist.
Angesichts der Größe unseres Vereins, Gerd, gab es mal Gedankenspiele, vielleicht gar eine dritte Mannschaft auf die Beine zu stellen?
Tatsächlich hatten wir die Idee, also der Jan Donner und ich haben darüber mal gesprochen. So 2006, 7, 8, als wir gemerkt haben, dass wir den Altersschnitt der zweiten Mannschaft doch drastisch nach oben drücken, und dann so langsam aufs Aha-Alter zugingen, hatten wir überlegt, ob wir nochmal eine dritte Mannschaft gründen, weil es absehbar war, dass durch die zum damaligen Zeitpunkt Benennung der U23 und dem Aha-Eintrittsalter ab 32 Jahren die Wahrscheinlichkeit, dass wir Nachwuchs aus dem Verein bekommen, verschwindend gering sein wird. Und hatten damals aber auch aus Kapazitätsgründen mit den voll ausgelasteten Trainingsplätzen und sagen wir mal, fehlender Funktionäre, die sich darum gekümmert hätten, die Idee nach einem knappen halben Jahr wieder verworfen.
Ja, ist immer mit Aufwand verbunden, ne? Organisatorisch, wann trainiert wer auf welchem Platz? Wie sieht's aus mit den Trikots? Wer macht die Meldungen? Also da gehört ja einiges dazu. Aber wer weiß, eines Tages vielleicht mal eine dritte Mannschaft. Christian, wäre das was? Wäre der Vorstand da einverstanden?
Ich meine mich zu erinnern, dass das vor wenigen Jahren auch noch mal kurz in der Diskussion war, so als Fanmannschaft. Hat hatte ich aber nicht so genau mitbekommen. Ja, also war durchaus mal wieder in der Diskussion, aber das Kapazitätsproblem, also gerade Platzbelegung jetzt aktuell, ja, das ist jetzt natürlich ein Thema, was natürlich nicht besser geworden ist. Ich sag mal, zum Glück nicht besser, weil das bedeutet ja, dass in der Jugend sehr, sehr viel Betrieb ist und auch in der Frauenfußballabteilung mit ihren Jugendmannschaften. Also ja, da ist sehr voll. Noch ein zusätzlicher Platz würde uns natürlich gut stehen, aber ich wüsste nicht wo.
Wir haben ja schon eine Podcast-Folge über Liedgut gemacht. Und ich habe in der Vorbereitung auch darüber nachgedacht, gibt es eigentlich Lieder explizit für die 1B? Christian, ist dir da was eingefallen?
Ja, du hast es mir doch so schön vorgesungen vorhin am Telefon. Mach doch nochmal.
Ja, mir auch. Also du, jetzt keine falsche Zurückhaltung.
Ja, ihr seht, das ist eine ganz gewissenhafte Vorbereitung. Ich hatte eine Liedzeile im Sinn, war mir aber nicht sicher, ob die jemals existiert hatte. Dann hatte ich erst mit Kevin telefoniert, der zu meiner Überraschung nicht wusste, dass es diese Liedzeile gibt. Also habe ich an meinem Verstand schon gezweifelt. Der Christian aber wiederum am Telefon hat es mir bestätigt. Es geht darum, wenn ihr euch erinnert, dass wenn es bei der ersten Mannschaft mal eher schlecht läuft, das mitunter angestimmt wurde, Wormatia Jugend, Wormatia Damen und die Jungs von der 1B. Subtext, die 1B identifiziert sich stärker mit dem Verein, es ist der ehrlichere Fußball. Christian, erinnerst du dich an diese Zeilen auch ohne meinen Anruf vorher?
Ja, ja, also ich habe sofort gewusst natürlich, von was du sprichst und ich habe es immer so, ich habe es eher andersrum interpretiert immer, wenn es gesungen wurde. Ich hatte es eher interpretiert, dass man von Fanseite die Schnauze voll hat jetzt von der ersten Mannschaft und lieber zu der Jugend, zu der Dame und zur 1B geht, weil die sich noch den Hintern aufreißen, sozusagen.
Ja, das war noch meine Interpretation.
Ja, ich hatte es mehr so von Fanseite aus, um die Unzufriedenheit zu unterstreichen. Und ja, es ist aber zum Glück doch schon einige Jahre her, dass wir das gehört haben. Da hieß die 1B auf jeden Fall schon Wormatia 2 oder U23, weil ich mich erinnern kann, dass ich damals gedacht habe, 1B heißt es ja nicht mehr, aber ja gut, alles andere singt sich irgendwie komisch.
Ja. Ja, ist schon einige Jahre her, Kevin, aber Anlass hätte es wahrscheinlich in der Zeit doch gegeben.
Also als du mir das so schön vorgesungen hast, habe ich auch spontan einige Situationen im Kopf gehabt, wo man das gut hätte anstimmen können.
Gerd, ist es dir denn ein Begriff, dieses Lied, was so halb verschollen ist inzwischen?
Nein, überhaupt nicht. Bei uns wurde ab und zu mal angestimmt, denn die Amateure sind das Schmuckstück vom Verein. Aber das Lied sagt mir überhaupt nichts.
Jetzt müssen wir so ein bisschen uns der Aktualität nähern und stellen fest, dass die Wormatia nun schon einige Jahre in der Landesliga spielt mit der zweiten Mannschaft. Christian, auch aus Vorstandssicht, ist es eigentlich zu wenig, oder? Da muss eigentlich die Verbandsliga her.
Ja, sind jetzt seit 18 Jahren mittlerweile, seit dem Aufstieg in der Saison 2007-2008. Und ja, wir waren zwischen 2014 und 2017 nah dran, dreimal Vizemeister, ich hatte es schon erwähnt. Und ja, seitdem jetzt die abgelaufene Saison war die erste, wo man wieder so ein bisschen dran geschnuppert hat, sozusagen. Man muss auch sagen, es sind jetzt die letzten Jahre, wenn ich jetzt sehe, 22, 23, war mal 11., dann 9., dann 8., jetzt 6. Also es geht in die richtige Richtung. Es wäre aber natürlich schon sehr wichtig, auch für den Übergang, wenn die zweite Mannschaft in der Verbandsliga spielen würde. Bei anderen Vereinen klappt das auch. Und ich sehe jetzt keinen Grund, warum das bei uns nicht klappen sollte. Ne? Aber man muss halt in der Spielklasse muss ja für den Aufstieg natürlich alles zusammenpassen. Und ja, also ich würde mich sehr freuen, wenn wir dahin kommen. Das wäre gerade wichtig für den Übergang von der U19, die in der Regionalliga spielt. Weil für die ist halt, wenn sie dann in den aktiven Bereich kommen, die Landesliga jetzt nicht so die allererste Wahl. Die hoffen natürlich alle, dass sie direkt in die Oberliga kommen. Oder wenn das nicht klappt, dann zumindest mal Verbandsliga. Und von daher könnte das sehr gut funktionieren mit einem Übergang. Aber wie gesagt, da muss viel zusammenpassen. Und ja, wir haben es jetzt auch schon ein paar Mal gehört von unserem Trainer Arthur Lemm, dass ihm da auch doch einiges dran liegen würde. Denn er ist es von seinen bisherigen Stationen auch so gewohnt, dass der Unterbau Schritt hält sozusagen und danach zieht mit Aufstiegen. Und insofern bin mir nicht sicher, wie es in dieser Saison aussieht, wie gut wir aufgestellt sind. Ich glaube, die Konkurrenz ist auch ziemlich stark. Aber ich hoffe, wir machen weitere Schritte nach vorne und können dann absehbar wirklich mal den Aufstieg in Angriff nehmen.
Wie realistisch ist das, Gerd? Welchen Eindruck hast du von der zweiten Mannschaft?
Ich muss ehrlich gestehen, dass ich zu weit weg bin, um mir da ein ordentliches Urteil zu erlauben. Die Platzierung, die der Christian gerade vorgelesen hat, ist in meiner Wahrnehmung immer so, dass wir in der Rückrunde dann immer wieder so ein bisschen an Boden verlieren. Wenn so ein bisschen Dynamik reinkommt, weil dann Spieler da sind, die sich eigentlich mehr erhofft hätten in Richtung erste Mannschaft oder sich bereits Richtung zurück zu ihren Heimatvereinen orientieren oder einen Sprung zum anderen Verein planen. Aber das ist nur so eine Wahrnehmung von mir komplett draußen. Ich habe, glaube ich, seit 2020 kein Spiel mehr von der zweiten Mannschaft gesehen. Ich verfolge immer noch die Ergebnisse in der Zeitung oder im Handy dann sonntagsabends, wenn sie zur Verfügung stehen. Und ich würde mich auch freuen, wenn nach dem Aufstieg 2008 dann jetzt endlich mal für den Gesamtverein, glaube ich, ganz wichtig wäre, auch der Schritt in die Verbandsliga gelingen würde.
Ja, es gibt ja genügend Beispiele, wo es auch gelingt. Pirmasens, Kevin, erwähnen wir immer wieder aus verschiedenen Gründen. Unser Gast Alex Riekhoff vom FC Villingen hat auch davon berichtet, dass da die zweite Verbandsliga gespielt hatte. Also es ist möglich und es wäre mit Blick auf die geschilderte Verbindung zur ersten ja unheimlich wichtig.
Ja, die Argumente liegen auf dem Tisch. Ich glaube, es ist eine Binse mittlerweile. Ich glaube, der Gerd hat auch was Richtiges gesagt eben. Ich glaube auch, das war gerade in Bezug auf letzte Saison so in meiner Wahrnehmung so ein bisschen der Genickbruch. Wir waren ja, glaube ich, Zweiter zur Winterpause und haben dann, glaube ich, die Zweite auch schon ein bisschen, also arg geschröpft. Das hört sich immer so fatal an, aber letzten Endes glaube ich, oder ja, so war es auch zumindest meiner Wahrnehmung nach, dass uns das vielleicht auch so ein bisschen Punkte gekostet hat. Nichtsdestotrotz, ja, der allgemeine Tenor, dem schließe ich mich an, wenn du quasi mit A-C-Jugend in der Regionalliga spielst und da, ich sag jetzt mal, auch als A-Jugendlicher Stammspieler bist in der A-Jugend-Regionalliga, glaube ich, ist es einfach so, dass der Sprung in den reinen Herrenfußball-Oberliga auch, ich sag mal, in dem Bereich, wo wir mitspielen wollen, schon extrem ist, auch gerade körperlich. Und dann brauchst du einfach auch einen Zwischenstep, glaube ich, in dem du dich entwickeln kannst. Und da ist, glaube ich, Verbandsliga auch einfach, ein guter Zwischenschritt, um dich damit mit Blick auf die Oberliga auch entwickeln zu können. Wir hatten das ja, glaube ich, letztes Jahr, ist, glaube ich, ja kein einziger A-Jugendlicher auch geblieben. Die sind alle gegangen. Und das ist natürlich, da blutet einem natürlich das Herz, wenn man sieht, was da für ein Aufwand im Jugendbereich dahinter steckt. Und du kannst denen eigentlich ja keine adäquate Perspektive zeigen, weil das Normalste auf der Welt ist natürlich, dass ein Spieler aus der A-Jugend nicht Stammspieler in der Oberliga wird sofort. Ja, das hatten wir, also ich sag mal, selbst bei absoluten Ausnahmetalenten wie ein Sandro Löschelt oder ein Simon Joachims, selbst die haben ja ein Stück gebraucht, zumindest mal so ein halbes Jahr, wo man sagt, bis die wirklich Stammspieler waren. Und das waren jetzt, glaube ich, wirklich bezogen auf die Wormatia Ausnahmetalente für 10 Jahre. Ja, von daher ist das, glaube ich, für die langfristige Entwicklung des Vereins muss das, glaube ich, einfach Zielsetzung sein, aufzusteigen mit der zweiten Mannschaft.
Jetzt haben wir die besondere Kombination, Gerd, dass mit Björn Weisenborn ein Co-Trainer der ersten, der Cheftrainer der zweiten ist. Hat auch bei uns im Podcast sehr anschaulich erklärt, wie er das alles unter einen Hut kriegt. Das ist auch ohnehin beachtlich, wie er das zeitlich schafft. Aber diese Verbindung in Personalunion, diese zwei Jobs, wie findest du das?
Finde es extrem positiv. Weil es gab auch, wenn ich die letzten 20 Jahre zurückdenke, war es nicht immer so, dass ein guter Austausch zwischen Erstmannschaftstrainer und Zweitmannschaftstrainer da war, weil vielleicht auch die Annahmestruktur von mir, die Sinnhaftigkeit für einen Erstmannschaftstrainer nicht da war, sich gerade zu den Anfangszeiten mit der B, mit der A-Klasse oder der Bezirksligamannschaft da auszutauschen. Ich glaube schon, dass sich das Blatt ein bisschen gewandelt hat, dass der Austausch stärker geworden ist die letzten Jahre. Und ich finde, der Björn macht es toll, die letzten 2 Jahre schon. Und den Arthur Lemm durfte ich jetzt noch nicht kennenlernen. Aber so wie der Björn in der letzten Podcast-Folge gesagt hat, funktioniert das ja auch sehr gut. Und es muss auch der Anspruch der Wormatia sein, aus dem Nachwuchsbereich, wo man viel investiert, dann auch Spieler in den ersten Mannschaftskader zu bringen.
Christian, du hast von uns am meisten mit Arthur Lemm bisher zu tun gehabt. Er wird hoffentlich auch demnächst unser Podcast-Gast sein. Wie ist dein Eindruck? Du hast es schon angedeutet, er hat das im Blick, die zweite Mannschaft. Und da geht es auch ganz konkret darum, dass ein Spieler eine Perspektive hat und nicht auf einer abstrakten Ebene. Ja, man muss verzahnen, sondern es muss ja auch greifbar werden in den nackten Zahlen.
Ja, also er hat da schon ein Auge drauf, ne? Und er hält sich natürlich auch sehr, sehr viel mit Björn Weisenborn über Spieler, über Kandidaten. Und ja, ich gehe davon aus, es wird auch öfters vorkommen, dass dann auch mal Spieler, die am Wochenende keine Einsatzminuten oder nur wenige bekommen haben, dass sie dann ihre Spielpraxis eben in der Landesliga bekommen. Und ja, das kann der Mannschaft nur helfen, das kann den Spielern nur helfen, weil dann hast du wirklich 25 Spieler, sag ich mal, die im Saft stehen, wo jeder für jeden mal zum Einsatz kommen kann und da ein bisschen Spielpraxis in der Hinterhand hat, anstatt dass ein Spieler auf der Bank sitzt und dann auch am Sonntag nicht zum Einsatz kommt. Insofern gehe ich davon aus und hoffe ich, es war in der Vergangenheit jetzt auch nicht immer so, dass da dank des Co-Trainers der ersten Mannschaft, der zugleich der Cheftrainer der zweiten ist, dass da durchaus der ein oder andere Spieler dann diese Chance annimmt und sich seiner Praxis in der zweiten Mannschaft holen.
Und umgekehrt, Spieler aus der zweiten auch wirklich das Gefühl haben, sie können es realistisch nach oben schaffen und machen vielleicht den Etablierten so ein bisschen Druck, bisschen Feuer unterm Hintern. Gerd, zum Schluss will ich dir noch kurze Fragen stellen. Deine persönlichen Erinnerungen an diese legendäre Zeit. Wer war der verrückteste Mitspieler?
Definitiv James Reardon, eigentlich Rugby-Spieler. Kevin, wenn du noch einen aufschreiben willst für deine Pokalreise, definitiv James Reardon, auch ein Student von der FH. Linksfuß, schnell, bissig. Cheers, mate, if you listen. Definitiv der Verrückteste.
Welches Spiel vergisst du nie? Haben wir es schon erwähnt oder gab es noch ein weiteres, was sich sehr eingebrannt hat?
Also mir fallen spontan zwei ein. 2001 sind wir Meister geworden und da haben wir am dritt- oder viertletzten Spieltag im Herrnsheimer Park gespielt und ich glaube, die komplette Vortribüne war da mit Bannern, Bengalos. Wir hatten 300 Zuschauer und haben das Spiel, ich meine, 3:0 gewonnen, waren dann den Herrnsheimern enteilt, die auch noch Chance hatten, Meister zu werden. Die sind am Ende, glaube ich, sogar nur Dritter geworden. Das war definitiv ein großartiges Erlebnis. Ich glaube, das noch größere Highlight war das Bezirkspokalfinale im Wartbergstadion in Alzey, als wir zur Halbzeit 3:1 hintergelegen sind und in der zweiten Halbzeit der Michael Gerst und der Jan Donner ihr Spiel des Lebens gemacht haben und wir das Spiel noch 5:3 gewonnen haben, sind Bezirkspokalsieger geworden. Das waren definitive Highlights.
Ja, kann ich mir vorstellen. Welcher Moment macht dich heute noch stolz aus deiner Zeit?
Was macht mich stolz? Ich bin froh, dass ich damals auf dem Bierdeckel in Klausen unterschrieben habe. Wir haben die ersten 2 Jahre waren die schönste, was die Kameradschaft angeht. Und so diese, ja, so bis 2005 war ich noch relativ aktiv mit dabei. Danach hat es mich beruflich bisschen weggetragen aus Worms und ich war nur noch so Standby dabei. Und diese Saison 2004, 2005 mit dem Bezirkspokalsieg und auch die Meisterschaft in der A-Klasse, wo wir 29 Spiele in Folge nicht verloren haben, das war schon was Besonderes.
Wenn du einen Spieler aus der Zeit damals noch einmal verpflichten dürftest, welcher wäre das und warum?
Boah, das ist eine fiese Frage. Ich hau jetzt einfach mal raus, der Andrew Wooden, der ist gegen Ende meiner 1B-Laufbahn dazugekommen und hat eine tolle Entwicklung gemacht. Ich glaube, der kam irgendwann in der C- oder B-Jugend in den Verein und hat dann die Jugendmannschaften durchlaufen und hat es dann von der 1B auch in die erste Mannschaft geschafft. Und von da aus hin in den Profifußball und sowas wünsche ich mir einfach wieder öfter, dass die Bamazia genauso wie für den Daniel Kasper oder für den Simon Joachims und so wieder mehr Sprungbrett wird für junge Talente, die Herz am Verein haben und die auch immer wieder gern gesehener Gast sind, wenn sie ins Stadion kommen.
Ja, wenn du so schilderst von damals, vor allem die ersten Jahre bei der 1B, da wird man ja ganz wehmütig und für dich, ja, sind die Emotionen ja sicher noch näher. Wenn man weiß, dass diese schöne Zeit vorbei ist, tut es weh oder überwiegt da die Dankbarkeit bei dir, dass du es erleben durftest?
Das tut überhaupt nicht weh. Wir haben, wie gesagt, eine fantastische Zeit zusammen gehabt. Bin mit vielen noch verbunden von damals, weil wir teilweise auch vorher schon in Hochheim zusammen Fußball gespielt haben. Und habe jetzt gerade am Stadionfest habe ich den Mario Krcic mal wieder getroffen, mit dem ich ja 8 oder 9 Jahre in der zweiten gespielt habe. Und es ist immer wieder toll, wenn man so Menschen trifft. Und überhaupt keinen Schmerz, das passt. Es war eine gute Zeit, die Zeit ist vorbei. Jetzt sollen andere die gute Zeit haben.
Das ist ein sehr schönes Fazit und es unterstreicht einmal mehr, wir betonen es immer wieder, aber die Wormatia ist einfach mehr als die erste Mannschaft und dass der Verein lebt von Menschen wie dir, die sich engagieren und die auf vielen Ebenen den Verein voranbringen. Insofern hast du da wichtige Arbeit geleistet und es hat uns sehr gefreut, dass du unser Gast im Podcast warst. Wie war es denn für dich, dein erster Podcast-Auftritt?
Das war mein erster Podcast-Auftritt, ja. Schon gewisse Nervosität. Man will es ja auch gut machen. Man möchte sich nicht versprechen. Man möchte so viel erzählen, wie geht, ohne irgendwie abzuschweifen und ohne, dass man irgendjemand langweilt. Und dann muss man es ja auch so erzählen, dass der nicht dabei war, dass der auch die Magie versteht.
Kevin, hast du die Magie verstanden?
Nee, ich wollte gerade sagen, ist ihm gut gelungen. Ja, doch, Kompliment, von daher zu Unrecht nervös gewesen, ja.
Gerd, vielen Dank für deine Zeit. Es hat viel Freude gemacht. Wir bleiben wie gewohnt in Kontakt, kommen auch gern mal im offenen Kanal vorbei und wir freuen uns auf die nächste Folge 1908 der Wormatia Podcast. Danke, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Alla Wormatia.